Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Denkräume können eigentlich überall entstehen und deshalb sind es auch ganz unterschiedliche Orte, an die ein Buch führt, das Simone Jung und Jana Mader gemeinsam herausgegeben haben. Es enthält Texte von 31 Autorinnen und Autoren. Caroline Emke, Gerhard Henschel, Katrin Passig oder Dietrich Dietrichsen sind dabei, um mal nur einige Namen zu nennen. Was für Denkräume ihr Buch eröffnet, darüber habe ich mit den Herausgeberinnen gesprochen. Simone Jung ist Soziologin, sie lehrt an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und ich bin jetzt mit ihr in Hamburg verbunden. Guten Morgen, Frau Jung.
Ja, guten Morgen, Frau Gerg.
Und Jana Mader ist uns aus New York zugeschaltet. Sie ist freie Autorin und Übersetzerin und zurzeit Gastwissenschaftlerin am Hannah Arendt Center des Bard College in New York. Hallo, schön, dass Sie das möglich machen konnten, Frau Mader. Hallo.
Hallo aus New York, dankeschön.
In Ihrem Vorwort, da erzählen Sie beide davon, wie die Idee bei einem Spaziergang entstanden ist um einen See. Und da haben Sie ja schon quasi so eine Runde gedreht und dabei auch die Fragen eingekreist, wo und wie kann ich gut denken, wie lassen sich die Gedanken ins Schreiben übersetzen. Da ist also auch schon ein Denkraum entstanden. Wie würden Sie den denn beschreiben? Der ist ja der Ansatz zu diesem Buch.
Ja, also das ist eigentlich schon eine sehr schöne Geschichte, die Sie da im Vorwort aufgreifen oder die da auch geschrieben oder beschrieben steht. Jana und ich kennen uns ja jetzt schon länger, sind auch Freundinnen und Kolleginnen und wir waren eben ein paar Tage an diesem Spitzingsee, das ist ein sehr schöner Ort in den Alpen. Und als wir da eben um diesen See liefen, unterhielten wir uns auch über das Denken und Schreiben. Und genau in diesem Gespräch kamen wir dann auch auf die Idee, dass wir eben andere einladen, über ihre Orte des Denkens zu reflektieren. Und diese Situation zeigt eben auch schon eigentlich das Konzept des Buches, also wie Sie das ja auch schon beschrieben hatten, die Natur, der See, das Gespräch, die Bewegung. In dem Sinne sind das ja alles schon ganz kleine Denkräume, auch potenzielle Orte des Denkens. Und in diesem Sinn, das ist auch die Kernidee vielleicht dieses Buches, ist der Denkraum immer auch schon weit gefasst. Das heißt auch, es kann also grundsätzlich überall gedacht werden, jeder Ort kann eben zu einem Denkraum werden. Und damit ist dann auch nicht nur der klassische Schreibtisch oder das Café gemeint, sondern auch der Club oder das Gefängnis oder auch viele andere Orte können eben zu einem Denkraum werden. Und das kündigt dann auch schon die Vielfalt der Beiträge in dem Buch mit an.
Sie haben sich ja dann auch so Fotos zugeschickt von Ihren eigenen Schreiborten. Da ist ein Schreibtisch dabei, ein Büro voller Bücher, ein Sekretär in so einer Sommervilla oder auch ein Klapptisch in der Bahn. Was sind denn für Sie so wichtige Orte? Haben Sie auch so was, wo Sie sagen, das ist so für mich was, wo ich immer auf irgendwie das Denken in die Gänge bringe?
Also der Schreibtisch zu Hause ist auf jeden Fall ein Denkraum für mich, auf den ich mich verlassen kann, denn da ist es ruhig und Ruhe ist ganz bestimmt wichtig. Am besten am Morgen mit einer Tasse Kaffee, da ist der Tag noch neu und unverbraucht. Es muss auch immer aufgeräumt sein, als ob die Dinge um einen herum die Ordnung der Gedanken im Kopf widerspiegeln. Und diese Ordnung ist dann bedeutsam, um Gedanken eben zu verschriftlichen. Aber die Ideen, also die Inspiration, die kommt natürlich von außen. Also zum Beispiel eben auf einem Spaziergang durch die Natur oder auch beim Joggen, also in der Bewegung, an der frischen Luft. Genauso wird dann ein Gespräch zur Quelle von Inspiration oder Musik oder ein Museumsbesuch. Also einerseits die Arbeit im Privaten, im Stillen und dann die Quelle für Ideen im öffentlichen Raum draußen.
Mir ist auch aufgefallen, dass man oft eher vom Schreibtisch weggehen muss, wenn man nicht weiterkommt und dann zum Beispiel sich mal einfach traut, auch abendelang wirklich nichts zu machen und auf der Couch zu sitzen, weil oft sind die Ideen ja da, man muss denen nur quasi Platz machen, dass sie überhaupt auftauchen können. Mhm. Ist das dann so ein Denkraum eher eine Haltung, die das Denken eben so ja, möglich macht?
Ja, ganz bestimmt. Und ich denke, dass auch der Abstand zu bereits verschriftlichten Gedanken wichtig ist, dass man wegtritt, nochmal neu drüber nachdenkt und dann sich wieder hinsetzt.
Und hier kann, also wenn ich da noch kurz was sagen, da fand ich auch den Text von Isabel Graf sehr schön. Also sie hat das ja beschrieben in ihrem Beitrag für die Anthologie, dass es für sie immer drei Orte zum Denken sind. Das ist eben zum einen der Schreibtisch, wie es Jana ja auch schon beschrieben hat. Es sind aber auch eben soziale Treffpunkte. Also sie beschreibt das Café oder das Restaurant auch als Orte, wo sie dann eben mit anderen spricht. Also ihre Gedanken quasi teilt und auch diskutiert und dann eben als dritten Ort das Meer, wo sie in der Weite der Einsamkeit und des Horizonts auf Gedanken kommt. Und das finde ich auch, also wie Jana das ja auch schon beschrieben hat, dass es eben einerseits die Ruhe in der Schreibtisch als auch eher klassischer Ort ist, aber eben andererseits, dass man auch immer wieder raustreten muss. Bei mir ist dann zum Beispiel auch das Schwimmen, dass ich dann eben hier um die Ecke auch ein kleines Schwimmbad habe, wo ich hingehe und dort dann eben im Schwimmen und eigentlich ganz weit weg von den Dingen, ne, wenn man schreibt, da dann sich die Gedanken sozusagen im Kopf auch nochmal fast von selbst so zusammenfügen, auf die man dann am Schreibtisch manchmal auch nicht kommt. Also dass es immer verschiedene Orte sind, die zusammenkommen, dass es nie nur der eine ist, sondern auch immer verschiedene Orte.
Da tauchen ja eh ganz ungewöhnliche Denkräume in Ihrem Buch auf. Etwa Jens Balzer, der Musikjournalist, schreibt über den Club Berghain und wie das Tanzen dort für ihn so das Denken, eben den Raum fürs Denken eröffnet. Oder die deutsch-kurdische Journalistin Meshale Tolu, die schreibt über die Freiheit des Denkens im Gefängnis. Waren Sie da manchmal selbst überrascht, was die Autorinnen und Autoren da so beigetragen haben?
Ja, also zum einen, wenn Sie den Club ansprechen, Jens Balzer hat da ja auch sehr stark dann auf das Berliner, also auf das Berghain auch fokussiert. Dann habe ich auch schon Reaktionen bekommen, dass es sich doch da eher um einen außergewöhnlichen Ort handelt, wenn es eben um das Denken geht. Also ich denke auch so wie Jens Balzer das beschrieben hat, dass ja auch gerade Bars und Clubs wichtige Denkräume sind oder eben, wenn man jetzt hier nach Hamburg schaut, Kampnagel, oder eben auch das Hebbel am Ufer in Berlin. Das sind ja bestimmte Kulturorte, die auch erst bestimmte Begegnungen und Diskussionen ermöglichen. Ich glaube, das wird auch gerade zur Zeit von Corona sehr deutlich, dass, ne, wenn sie eben nicht mehr selbstverständlich vorhanden sind. Und auch Caroline Emke hatten Sie ja angesprochen. In ihrem Beitrag schreibt sie ja da spezifisch von Safe Spaces, also geschützte Räume, in denen Menschen zusammenkommen, die eben auch anders denken und begehren. Das heißt, diese Orte, glaube ich, sind auch sehr zentral als Denkräume, als Orte der Begegnung und Diskussion. Und eben, weil Sie Meshale Tolu ansprechen, also für mich persönlich war das eben auch eine Überraschung dann. Wir hatten sie zwar angefragt, auch eben ne, über das Gefängnis, über das türkische Gefängnis, in dem sie als deutsche Journalistin ja war, zu schreiben. Aber überraschend war dann eben, dass gerade das Gefängnis auch zu einem Ort der Freiheit und fast schon zu einem Ort der Emanzipation für sie geworden ist. Und das sind dann auch Momente beim Lesen, die eben einem nicht nur berühren, sondern dann auch nachhaltig im Kopf bleiben.
Sie haben jetzt schon...
Entschuldigung,
darf ich
da noch hinzufügen?
Ja, bitte.
Wie Simone eben meinte, also wir hatten Autoren angefragt, schon mit bestimmten Themen, aber dann war es eben auch gleichzeitig schön, die Themenwahl Autoren und Autorinnen wiederum frei zu überlassen. Und manchen hatte dann direkt eine Idee, ein Thema, das ihnen vielleicht schon länger im Kopf war und fragten dann, ob sie diesen Denkraum besprechen könnten. So hat zum Beispiel die amerikanische Lyrikerin Anne Lauterbach gefragt, ob sie über die Empfänglichkeit, also über die ersten Schritte beim Schreiben eines Gedichts reflektieren dürfe. Und daraus entstand dann ein wunderschöner Beitrag, wie verschiedene Stimmen in ihrem Ohr zu Zeilen eines Gedichts werden, zum Beispiel eine Wortfolge beim Staubsaugen. Und sie schiebt also den Staubsauger auf dem Boden hin und her und da kommen ihr Fragmente in den Kopf und so formen sich dann die Verse. Den Staubsauger hätten wir dann vermutlich nicht vorgeschlagen.
Jana Mader und Simone Jung, entschuldigen Sie auch das Rauschen und Klopfen, das man da manchmal in der Verbindung quer über den Atlantik hört. Die Verständlichkeit und das Vergnügen auch an den Denkräumen von Jana Mader und Simone Jung stört das hoffentlich nicht.